Ja, guten Morgen. Das war ja schon ein Fest, hat mich ein bisschen an Jesaja erinnert, wie er vor Gottes Thron sein durfte. Und da war so ein Lobpreis, heilig, heilig, dass die Schwellen bebten, hat er uns mitgeteilt. Und ein bisschen haben wir das heute empfunden, ne? Vielen Dank. Ja, ich lade euch ein jetzt, dass wir uns mit einem Geheimnis beschäftigen, nämlich das Geheimnis Israel und die Gemeinde. Hat ja mit diesem Gott zu tun, den wir gerade geehrt haben, der über allem steht. Und kein Wunder, wenn er so groß ist, dass auch manches geheimnisvoll ist, was wir an ihm erleben. Wenn ihr die Präsentation startet, wäre cool. Genau, da erscheint das nochmal. Danke. Genau, schon im aktuellen Weltgeschehen, Jerusalem, die Stadt auf dem Berg, in dem kleinen Ländchen Israel, das nicht größer ist als in der Bundesrepublik Hessen, also das kleine Bundesland Hessen. Und Jerusalem ist mal wieder im Zentrum der Weltöffentlichkeit. In Hesekiel 38, da heißt es, Israel liegt in der Mitte der Erde. Oder in Richter 9, Vers 37, am Nabel der Erde. Und wenn ihr hinguckt, tatsächlich, ne, dieses kleine Ländchen Israel bei der Weltkarte, so ziemlich in der Mitte, ne? Wow, was Gott sagt in seinem Wort, das trifft mal wieder voll ins Schwarze. Ja, sehr zentral, strategischer Mittelpunkt der Erde. Drei Kontinente treffen zusammen, Afrika, Asien, Europa. Und liegt es jetzt daran, dass das so umkämpft ist, dieses Ländchen? Wie kommt Israel darauf, ausgerechnet dieses Land für sich zu beanspruchen? Als Bibelleser wissen wir, das war Gottes Idee, ne? Der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, hat selbst seine Hand auf dieses Land gelegt, in der Mitte der Erde, und hat es für sich beansprucht. In Psalm 24, Vers 1 heißt es übrigens, die Erde ist des Herrn, Jahwes. Ne? Denn er hat sie gemacht. Ja klar, wer sie gemacht hat, dem gehört sie auch. Und das ist der Bestimmer darüber. Ne? Und er sagt, von der ganzen Erde, die er gemacht hat, und die ihm gehört, dieses kleine Ländchen, das ist mein Erbteil. Da gibt es etliche Bibelstellen dazu. Unser Gott hat einen Plan. Er möchte hier in der Mitte der Erde wohnen, mitten unter seinen Menschen. Und da hat sich der Satan eingemischt, der hat dazwischen gefunkt. Aber Gott lässt sich von seinen Plänen nicht abbringen. Und so fand er in Abraham einen Mann des Glaubens, zu dem er gesagt hat, 1. Mose 12, die ersten Verse, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich gering achten. Und Abraham, durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wow, Gott hat einen Plan, und zwar einen Heilsplan. Und von Anfang an schließt dieser Plan die ganze Welt ein. Alle Geschlechter, man kann sagen, alle Familien der Erde sollen durch Abraham und durch das Volk, das aus ihm erwächst, gesegnet werden. Gott hatte im Herzen den Plan, dass Jesus Mensch werden sollte, und dafür hat er durch Gehorsam und Glauben ein Volk vorbereitet, das Volk Israel. Jesus wurde nämlich in das Volk hineingeboren von einer Frau, die Glauben und Gehorsam gewagt hat. Jesus ist als Jude geboren worden. Der Löwe aus dem Stamme Juda steht in der Offenbarung. Auf dem Schild des Glaubens ist er abgebildet, also ein Bild von einem Löwen, das für Jesus steht, dem Löwen aus dem Stamme Juda. Woher kommt Juda? Von dem Stamm Juda. Das ist einer der 12 Stämme des Volkes Israel. Und daher kommt auch der Name Jude, Juden. Und Jesus bestätigt den Plan des Vaters, dass er von hier aus die ganze Welt segnen will, wenn er zu der Frau am Brunnen sagt, in Johannes 4 können wir das nachlesen, Vers 22, das Heil kommt aus den Juden. Die ganze Welt, die ganze Bibel wollte ich jetzt sagen, die wurde, und wir lesen ja in der Bibel, ne? Ihr wahrscheinlich auch, oder? Altes Testament, Neues Testament, die wurde fast ausschließlich, vielleicht sogar ganz, von Juden geschrieben. Der Segen, den wir am Ende jedes unseres Gottesdienstes zugesprochen bekommen, hier ist es wahrscheinlich auch üblich in den unterschiedlichen Gemeinden oder immer wieder, wenn auch nicht in jedem, nämlich der Herr segne dich und behüte dich, der wurde vor tausenden von Jahren dem Volk der Juden anvertraut, dem Volk Israel. Paulus zählt in Römer 9, Vers 15 auf, was den Juden gehört. Das schauen wir jetzt mal an. Da ist so eine Aufzählung, 7 Sachen sozusagen. Die 7 Sachen gehören den Juden. Das ist ja die Zahl auch für Vollkommenheit. Kein Wunder also. Und Paulus sagt, den Juden gehört die Sohnschaft. Also die werden als erstgeborener Sohn bezeichnet, das Volk Israel. Den Juden gehört die Herrlichkeit. Mitten in eine verlorene Welt hinein hat Gott zuerst dort in der Mitte der Erde seine Herrlichkeit offenbart. In der Wolke, in der Stiftshütte, im Tempel. Den Juden gehören die Bündnisse. Das war gestern unser intensives Thema. Der alte Bund, der den neuen Bund vorbereitet hat. Den Juden gehört die Gesetzgebung, sagt Paulus, die Tora, die Ordnung an, wie es im Königreich Gottes zugeht. Das ist heute immer noch aktuell, das Königreich Gottes. Den Juden, also die 10 Gebote zum Beispiel, die kennen wir ja, die sind erfreulicherweise in unserem Land auch noch aktuell, du sollst nicht stehlen und so weiter. Das ist richtig praktisch, ne? Das ist, hat Gott zuerst dem Volk Israel offenbart und dann ist es weitergegangen. Unser Grundgesetz in Deutschland bisher basiert auf den Grundgesetzen des Königreiches Gottes, diesen 10 Geboten. Das haben wir das Volk Israel hat uns das erreicht. Der Gottesdienst, eben den Segen habe ich schon erwähnt. Oder da im alten Bund waren das die Opfer. Jesus ist das Lamm Gottes, das überwunden hat. Das würden wir gar nicht verstehen, wenn es nicht den alten Bund und die ganze Geschichte vorher gäbe. Wieso dann der König aller Könige ein Lamm sein soll. Genau, und auch Lobpreis. Ne? Ihr habt uns gerade so kraftvoll damit reingenommen. Das begegnet uns in der Bibel, das hat Gott angeordnet und das ist die Antwort, die aus dem Volk Israel schon immer zu ihm aufgestiegen ist. Ja, dann auch die Verheißung. Ich habe gelesen, dass es jemand soll sich die Mühe gemacht haben, mal so zu zählen, circa 8000 Verheißungen sollen in der Bibel verteilt sein. Und die sind zuerst dem Volk Israel gegeben worden. Die Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Kennt ihr das Lied, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat? Also als ich noch jung und schön war, da war das so ein Schlager in der Jungschar. Also wir kennen auch Abraham und wollen so glauben wie er. Und dann die Väter, aus denen Christus kommt. Der Sohn Davids, das war ein König Israel. Der, da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. So endet diese Aufzählung bei Paulus. Christus Jesus, der verheißene Messias. Aber sein auserwähltes Volk Israel hat ihn nicht erkannt. Wie kann das denn angehen? In Römer 9 bis 11 erfahren wir darüber einiges mehr und im Verlauf der Predigt lese ich so Textabschnitte daraus vor. Da ist es total anschaulich und verständlich gemacht. In Römer 9 fange ich mal an, Vers 31 bis 33, da heißt es, Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie schon in Jesaja geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an den glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Und Paulus schreibt weiter in Römer 10, die ersten Verse, liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist es, und ich flehe auch zu Gott, dass Sie, das Volk Israel, die Juden, gerettet werden, denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende oder Ziel, und wer an den glaubt, der ist gerecht. Dass der Messias Christus das Ende des Gesetzes, das Ziel des Gesetzes ist, um das sich das ganze Leben des Volkes Israel damals gedreht hat, das haben sie nicht verstanden. Und dass jetzt ein neuer Weg begann, das haben sie nicht verstanden und konnten sie nicht akzeptieren. Sie haben sich am Stein des Anstoßes gestoßen und geärgert, wie das vorher schon angekündigt war. In Römer 11, Vers 11 fragt Paulus, so frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Niemals. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden, den Nationen, das Heil widerfahren. Also Gott hat das geschehen lassen, damit sein Heilsplan sich erfüllt. Wie sonst hätte Jesus für unsere Sünden am Kreuz sterben können, wenn das Volk ihn erkannt hätte? Da hätten sie ihn niemals gekreuzigt. Im alten Bund war die Zeit des Volkes Israel. Mit dem neuen Bund begann die Zeit für die Nation. Der neue Bund, die Zeit für die Nation, war also keine neue Idee von Gott, sondern das war schon immer in seinem Herzen. Von Ewigkeit her. Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 4 und 9 von dem Geheimnis Christi, das von Ewigkeit verborgen war, in dem der alles geschaffen hat. Also Gott hatte diese Pläne schon. Das ist geheimnisvoll. Und Paulus wurden solche Geheimnisse offenbart und coolerweise dadurch auch uns, weil er das aufgeschrieben hat. Ja, mit Jesus begann eine neue Zeit, die Zeit für die Nation, und so sandte er seine Jünger, die allesamt Juden waren, nach seiner Auferstehung in alle Welt. Also vorhin war schon, das Herz Gottes ist in der Mitte, von der Mitte der Erde aus für die ganze Welt. Der Segen Abrahams soll in alle Welt kommen. Und jetzt sendet Jesus seine Jünger in alle Welt. Und von wo aus? Von Jerusalem angefangen und Judäa und Samaria und dann bis an die Enden der Erde. Das ist eigentlich strategisch sehr weise, ne? So aus der Mitte heraus. Also wir können unserem Gott auch darüber die Ehre geben. Ja, in Römer 11 veranschaulicht Paulus das an einem Bild, das schon im Alten Testament vielfältig auftaucht. Und zwar verwendet er da das Bild, Israel ist Gottes edler Ölbaum. Das ist jetzt das Foto von einem Ölbaum im Garten Gethsemane tatsächlich. ist geklaut, genau. Ein Wahnsinnsbaum, der soll also 2000 Jahre alt sein, wird geschätzt. Genau. Und diesen edlen Ölbaum hat Gott mit viel Liebe und Geduld gepflanzt und hochgebracht und großgezogen. Und nun, als sie den Messias verworfen haben, musste er seinem edlen Ölbaum aufgrund ihres Unglaubens, mussten da kostbare Zweige ausgebrochen werden. Das Einpfropfen, und die Nachfolger Jesu, wir werden nämlich als neue Zweige eingepfropft, oder wir sind es, das wird in Römer 11 beschrieben, in den edlen Ölbaum, den es schon gab. Und jetzt das Einpfropfen, können wir mal ein bisschen gucken. Das ist eine Technik, die gibt es schon seit Urzeiten. Und zwar ist da eine edle Pflanze, die ertragreich ist, wunderschön blüht vielleicht. Also sie ist eben jedenfalls edel. Und da ist eine wilde Pflanze. Und dann macht man das so, dass man entweder alles abschneidet, dass nur noch der Stamm da ist von der wilden Pflanze, oder man schneidet einen gewissen Teil aus. Dann nimmt man von der edlen Pflanze ein Trieb und setzt den in die wilde Pflanze rein. Und dann hat man zwei edle Pflanzen. Das ist echt cool, ne? Also so macht man, so geht das mit dem Einpfropfen und Veredeln. Und wenn wir jetzt in die Bibel gucken, dann stellen wir fest, huch, das ist ja gegen die Natur, was da beschrieben wurde, nämlich hier wurden einige Zweige entfernt und dann wurden aus dem wilden Ölbaum, Zweige genommen und in den edlen Ölbaum eingepflanzt. Also der unedle Wilde wurde nicht veredelt, sondern der edle ist schon da. Und Gott setzt jetzt, das ist wirklich wieder die Natur, wilde Zweige in den edlen Ölbaum. In Römer 11, Vers 17 und 18 spricht Paulus nun bildhaft davon, dass wir Christen eben aus den Heiden als wilde Olivenölzweige in den edlen Ölbaum Israel eingepfropft wurden. Und in Römer 11, Vers 16 heißt es, wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Wir Heiden erhalten durch Jesus Christus Anteil an dem edlen Ölbaum, Anteil an dem Segen Abrahams, an dem Erbe Israels. Wir sollten also und dürfen nicht vergessen, woher wir gesegnet sind. Weiter in Römer 11 heißt es denn, wenn aber einige Zweige ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und Teil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel Israel trägt dich. Nun sprichst du, ja, aber die Zweige wurden ausgebrochen, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen wegen ihres Unglaubens. Du aber stehst fest durch deinen Glauben. Sei nicht stolz, schreibt Paulus. Das ist echt richtig cool nachzuvollziehen, ne? Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes. Den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene aber, das Volk Israel, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott kann sie wieder einpfropfen. In Vers 11 und 12 wiederhole ich nochmal die Frage, die Paulus da formuliert hat. Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Niemals, schreibt er. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden, den Nationen das Heil widerfahren, Wie geht's weiter, damit Israel eifersüchtig gemacht wird? Damit Israel ihn nacheifern sollte. Das steht dreimal in diesem Abschnitt im Römerbrief. Israel soll durch uns, die Nachfolger Jesu, eifersüchtig gemacht werden. Zum Nacheifern angereizt werden, sodass sie fragen, wieso lesen die Christen unser Buch und kennen unseren Gott so gut und vertrauen ihm und reden mit ihm und erleben Wunder, wie wir heute miteinander feiern durften. Leider hat die Gemeinde in den zurückliegenden 2000 Jahren, vielfältig versagt. Wo hat die Gemeinde Israel zum Nacheifern angereizt? Da ist leider umgekehrt viel Schlimmes auch passiert. Dass in Israel eher der Eindruck entstanden ist, die Christen, vor denen müssen wir uns in Acht nehmen. Ja, warum wählt Gott gerade dieses Bild des Ölbaums für sein Volk? Wenn wir uns damit beschäftigen, können wir feststellen, ein Ölbaum kann eigentlich faktisch nicht zerstört werden. Er sprießt bis zu 5-mal wieder aus, auch wenn er bis auf die Wurzel abgeschlagen wurde. Und eben diese Olivenölbäume im Garten Gethsemane, schätzt man, sind 2000 Jahre alt. Und in 1. Mose 8, Vers 11 lesen wir, was brachte die Taube als Hoffnungszeichen Noah zur Arche? Ein Ölzweig. Ne? Also die Ölbäume, die haben die Sintflut überlebt. Die sind scheinbar als erstes wieder ausgesprossen. Oder überhaupt als einzige vielleicht. Auf jeden Fall wissen wir den Zweig eines Ölbaums. Und im Psalm 52, Vers 10 lesen wir von dem Psalmbeter, der sagt, ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Israel ist allen Attacken und Vernichtungsplänen des Feindes zum Trotz immer noch da. Hat alles überlebt, ist nach 2000 Jahren Verschwundensein unter den Völkern 1948 plötzlich in seinem Land wieder als Volk existent, sichtbar. Selbst die eigene Hartherzigkeit und Abwendung von ihrem Gott haben sie überlebt. Wenn wir jetzt hinschauen in Israel, wie sieht's denn da aus mit der Beziehung zu Gott? Es gibt religiöse Juden, können wir sagen, die Ultraorthodoxen, die heute immer noch versuchen, wie Paulus das geschrieben hat, durch das Gesetz, durch die Werke gerecht zu sein. Aber sie glauben an den Gott Israels. Dann gibt es eine wachsende Zahl messianischer Juden. Das heißt, das sind Juden, Menschen aus dem Volk Israel, die erkannt haben, dass Jesus der Messias ist und die ihm glauben und die also zu den Zweigen gehören, die wieder eingepfropft wurden. Der größte Teil aber in Israel sind säkulare Juden, wie die Menschen dieser Welt. Die kennen ihren Gott nicht und sie sind Gott los von ihrem Gott. Und sie sind auch in Götzendienst verstrickt. Wie der 7. Oktober des letzten Jahres ist in aller Munde. Da wurde ja unter anderem in der Wüste ein Riesenfest gefeiert und da stand eine Riesengötzenstatue, Nova-Statue. Ja, genau. Dennoch, also wir sind nicht mit allem einverstanden. Wir finden nicht alles richtig. Wahrscheinlich haben wir unterschiedliche Ansichten, aber wir finden nicht alles richtig, was jetzt aktuell alles so geschieht im Volk Israel, was da entschieden wird. Und trotzdem dennoch ist und bleibt Israel Gottes Augapfel. Er ist treu zu seinem Bund. Das ist sein erstgeborener Sohn oder auch seine Braut, die er nicht aufgibt. Der Gott Israels ist treu zu seinem Bund, komme, was da wolle. In 2. Könige 13, Vers 23 heißt es zum Beispiel, aber Jahwe gab ihnen Gnade und erbarmte sich ihrer und wandte sich ihnen wieder zu, um seines Bundes willen mit Abraham, Isaak und Jakob, und wollte sie nicht verderben. Er verwarf sie auch nicht vor seinem Angesicht bis auf diese Stunde. Und in Jesaja 54, muss man, da unten erscheint die Schrift, ich hoffe, ihr könnt sie da entdecken. Ich lese sie auf jeden Fall vor. Da lässt Gott durch Jesaja sagen, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht Jahwe, dein Erbarmer. Dass Israel existiert, das ist ein Zeugnis dafür, dass der Gott Israels existiert. Und in Römer 11, 29 betont Paulus, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Vielleicht hat dich das auch schon mal getröstet, das zu lesen. Aber hier eigentlich, ursprünglich wird das erstmal auf Israel bezogen, in Römer 11. Aber wir dürfen das auch für uns nehmen. Und da sehen wir, und darauf stellen wir uns, die Pläne des Feindes, die er hat, die werden nicht gelingen. Auch jetzt nicht, nach diesem schrecklichen Hamas-Massaker und wie es jetzt weitergegangen ist. Gottes Plan wird gelingen. Wir haben das gesungen, ne? Du bist erhoben über alles. Gottes Plan für Israel, das so wichtig in seinem Herzen ist, und Gottes Plan für uns und für die ganze Welt. In Römer 11, Vers 24 hatte ich schon gelesen, du bist wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden. Wie viel mehr wird Gott die natürlichen Zweige, die Juden, wieder einpfropfen in ihren eigenen Ölbaum? Wie gesagt, die messianischen Juden, die Jesus anerkennen, erkannt haben, die sind schon wieder eingepfropft. Vers 12 in Römer 11, und wenn schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist, und ihr Schade Reichtum für die Heiden. Wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, durch das Kreuz kam die Versöhnung, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Also wenn die Juden zu Jesus kommen, ihn als ihren Messias erkennen und anerkennen und bekennen, das wird Reichtum für die ganze Welt sein. Gott hat einen Plan, den er voll Liebe und Treue zur Erfüllung bringt. In Römer 11, Vers 25 folgende, da schreibt Paulus über diesen Plan. Ich will euch, liebe Brüder und Schwestern, dies Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, und zwar so lange, bis die Fülle der Heiden der Nationen zum Heil gelangt ist. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie schon in Jesaja 59 und Jeremia 31 geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, sagt Gott, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also Gott selber greift ein und wird alle Sünden und alle Gottlosigkeit von seinem Volk wegnehmen. Und das Spannende ist, in seinen Heilsplan schließt Gott auch die Völker ein, die jetzt am stärksten gegen Israel kämpfen. In Jesaja 19 erfahren wir davon. Ich lese das mal vor, Vers 23 bis 25. Zu der Zeit, lässt Gott ausrufen, wird eine Straße sein, die habe ich da mal mit so einem Strich angedeutet, eine Straße von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und den Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. Denn Jahwe Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Sei gesegnet, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meine Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe. Da sehen wir auch, spannend, Gottes Pläne sind so umfassend. Und vielleicht sind gerade diese Länder und Völker die, die sich am stärksten wehren, weil der Feind versucht, Gottes Pläne zu verhindern. Da sei ja immer noch dran. Aber es wird geschehen, wie schon in Jesaja 2, Vers 3 und 4 heißt, es wird zu der letzten Zeit der Berg, wo Jahwes Haus ist, feststehen, höher als alle Berge. Und alle Nationen, alle Heiden werden herzulaufen, viele Völker werden hingehen und sie werden sagen, kommt, lasst uns auf den Berg Jahwes gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns seine Wege lehre und wir auf seinen Steigen wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem. Er wird viele Völker zurechtweisen. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen, ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Danach sehen wir uns, ne? Und das wird auch von der Mitte der Erde ausgehen. Jetzt sind die Pfeile umgekehrt. Alle kommen sie dahin zu Gott. Da gibt es viele Bibelstellen, die das beschreiben. Zion, der Berg Zion, Gottes Wohnort auf Erden. Von hier ist Jesus in den Himmel aufgestiegen und nach Zion, nach Jerusalem, wird er auch wieder zurückkehren. Und in der Offenbarung 21 lesen wir von einem neuen Himmel und einer neuen Erde und dass das neue Jerusalem geschmückt wie eine Braut vom Himmel herabkommt. Und dann heißt es da, das ist die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und wenn wir das neue Jerusalem, die Beschreibung mal lesen, dann lesen wir, aha, die Tore, das sind so Perlen, habt ihr bestimmt schon gelesen, das sind die, da werden die 12 Stämme Israels ihre Namen stehen. Und die Grundsteine, das sind die 12 Apostel. Also alter Bund, neuer Bund, es ist noch aktuell. Gott wird seinen geheimnisvollen Plan zum Ziel bringen. Jetzt habe ich natürlich eine Frage, die euch vielleicht schon bewegt. Was hat das denn jetzt heute mit uns zu tun? Was kann das mit uns zu tun haben? Und da habe ich ein paar Sachen gesammelt und möchte euch die noch kurz zum Schluss vorstellen, was das praktisch für uns heißen kann. Das habe ich eben schon gesagt, lasst uns nicht vergessen, woher unser herrliches Erbe kommt. Die ewige Zukunft haben wir schon besungen, die wir bei Jesus haben. Und deshalb als erstes habe ich geschrieben, Dank. Dass wir Gott hoch ehren durch Dank über seinen erstaunlichen Heilsplan. Für Israel und für uns, für die ganze Welt. Und das zweite, trösten. Gott sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Nach dem Holocaust, wo so viel Schlimmes den Juden angetan wurde, auch in anderen Zeiten. Aber da war es ein Trost, dass sie in ihr eigenes Land wieder zurückkehren durften, die Heimstätte, dass sie eine Heimat haben konnten. Und sie haben die Wüste, die sie vorgefunden haben, zum Blühen gebracht. Wie kann das für uns aussehen, das Volk Gottes, Volk Israel zu trösten? Einmal durch Gebet. Aus ganzem Herzen, wenn wir mit Gottes Plänen übereinstimmen. Wenn wir nicht über das Volk Gottes reden, was wir so sehen und was uns stört und was wir in den Nachrichten hören, das ist sowieso sehr, sehr einseitig und erstaunlich schrecklich. Wenn wir uns in seinem Wort, in Gottes Wort informieren über die Pläne Gottes und damit übereinstimmen. Wir nehmen es auf unser Herz, dass sie ihren Gott erkennen, dass sie sich ihm endlich zuwenden, dass die Decke von ihren Augen entfernt wird. Dass sie sich jetzt selber nach seinem Trost ausstrecken. Das kann Trösten bedeuten. Das andere, praktische Hilfe, steht da. Also es gibt jetzt Menschen, die Männer sind und ja auch viele junge Frauen als Soldaten im Einsatz und ganz viel Ernte, Jaffa-Orangen und so weiter, muss vergammeln, weil keiner da ist, der die Ernte einbringen kann. Und da gibt's Menschen, die das schon machen, die wirklich als Erntehelfer für 1-2 Wochen nach Israel reisen und damit wir hier in Deutschland auch Jaffa-Orangen essen können und auch nicht die ganze Wirtschaft da zusammenbricht. Also man kann praktisch helfen. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten, für sozial schwache Lebensmittel dort zu verteilen oder für die Soldaten zu kochen sogar. Es gibt auch Christen, die in Israel wohnen und auch die Staatsbürgerschaft haben, die auch zum Teil freiwillig mitkämpfen in diesem Krieg. Und es gibt ja Organisationen, vielleicht kennt ihr die Christen an der Seite Israels oder die Gemeinschaft der Versöhnung oder die ICEJ, das ist die christliche, internationale christliche Botschaft in Jerusalem, die dort ganz praktisch, man kann also da auch hinspenden und die sind schon vor Ort und helfen ganz praktisch. Und gerade jetzt erleben die Juden und nehmen es wahr, wow, die Christen, das sind eigentlich die, die jetzt trotzdem in unser Land noch reisen. Der Tourismus ist ja total zusammengebrochen. Ist ja auch klar, wer will in ein Land reisen, in dem Krieg herrscht. Aber die Christen sind die, die für uns beten, die sich trauen und kommen und uns helfen und die einfach zu uns stehen. Also wie können wir sie trösten, dass wir sie, wie Paulus schreibt, anreizen, ihren Gott kennenzulernen als Messias und Retter, dass sie wieder selber zu ihm rufen. Und da gibt es viele Zeugnisse mittlerweile, während vor dem Oktober letzten Jahres ungefähr 10% der Soldaten Israels gebetet haben vor Einsätzen, sind das jetzt 90%. Die haben auch Angst. Und jetzt in ihrer Angst wenden sie sich an den Gott Israels, den sie noch gar nicht kennen, aber sie rufen Hilfe, bewahre und beschütze uns. Und es gibt auch viele Bewahrungswunder. Ja, wir können sie segnen. Da noch als weiterer Punkt, das hat Gott ja schon zu Abraham gesagt, wer dich segnet, der wird selber gesegnet werden. Das heißt, es lohnt sich, Israel zu segnen. Willst du Segen haben? Dann segne das Volk Israel. Gott sagt, wer dich segnet, der wird selber gesegnet werden. Und wer dich gering acht und verflucht, der erntet selber Fluch. Im Psalm 122 steht, wünschet Jerusalem Glück. Es möge Frieden sein in deinen Mauern. Um meiner Freunde und Familie willen will ich dir, Jerusalem, Frieden wünschen. Um des Hauses Jahwes, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Ja, wenn ich gesegnet werde, auch meine Familie wird gesegnet. Das lohnt sich. So ist Gott. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Und er sucht jetzt Segner für sein verlorenes Volk Israel. Also mein Mann praktiziert das zum Beispiel so, dass er vor jedem Tischgebet oder wenn wir irgendwie beten, er sagt immer als erstes Shalom Israel und Shalom Jerusalem. Das ist gar nicht so aufwendig, ne? Das hat er so auf dem Herzen und Gott nimmt das, das ehrt Gott, weil das nach seinem Wort ist. Und wir können das Volk Israel auch segnen mit den Verheißungen Gottes. Und davon gibt es nämlich zig Verheißungen für das Volk. Und ich habe hier so ein kleines Zettelchen vorbereitet, Verheißungen to go. Also jeder, wer möchte, kann sich so ein Zettelchen mitnehmen. Und da sind nur aus Jesaja habe ich mal ein paar Textstellen zusammengestellt, womit wir Israel segnen können. Also was Gott in seinem Wort ausspricht. Und auch wenn wir sagen, was? Dann dürfen wir zu Gott sagen, okay, aber du sagst es in deinem Wort und ich stimme damit überein und ich proklamiere dein Wort. über dein Volk Israel. Also, gerne nehmt euch von da hinten Verheißungen to go mit. Und wir hatten so den Eindruck, dass wir euch einladen, wer das möchte, kann sich dafür noch segnen lassen von uns als Team. Vorhin waren wir ja aufgestanden, wir stehen am besten hier vorne. Also wenn er ein Herz gewinnen möchte für Israel oder wenn er Gottes Herz für Israel kennenlernen möchte oder vielleicht auch Buße tun und um Vergebung bitten, weil urteilende Gedanken da sind, aus der natürlichen Welt entschieden und nicht von Gottes Wort herkommen. Also wir laden euch ein, die Chance zu nutzen und das mit Gott festzumachen. Und ja, er nimmt ja unsere Gebete sehr ernst. Und dann könnt ihr vielleicht mit mehr Schmackes, mit mehr Vollmacht noch die Verheißungen ausrufen. Wer das nicht möchte, der ist auch gleich schon gerne eingeladen, sich hier an dem coolen Kaffee mit Kaffee, Saft oder Kuchen zu bedienen. Deshalb würde ich jetzt schon mal den Segen aussprechen für uns alle. Und da scheint es mir passend, diesen Segen, den Gott schon seinem Volk anvertraut hat, den Priestern. Wir haben gestern entdeckt, wir sind ja auch zu Königen und Priestern berufen. Und so darf ich euch das zusprechen. Der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auch unser Gott ist, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Yahweh, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und erfülle euch mit seinem Shalom. Amen.